Ich begrüße Sie zur Juli-Ausgabe der Talk Noir. Buck verdient seinen Lebensunterhalt als Schreiner und Bootsbauer in der Nähe einer Sioux-Community in Minnesota. Er ist des Lebens überdrüssig. Zu viel hat er anstecken müssen. Seinen Ojibwe-Namen kennt keiner. Die Weißen nennen ihn Michael Finnerty. Als die 15-jährige Lucy bei ihm auftaucht und sich für ein Kanu interessiert, spürt er sogleich, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Buck bietet ihr an, zusammen mit ihm ein Kanu zu bauen, denn er leidet laut seiner Entscheidung von ihm lebenden Frau Naomi an einem Retterkomplex. Und genau in dem Moment trat ein Mädchen in einem schmutzigen pinken Hoodie dazwischen. In ihrer Haltung lag etwas Verletztes. Sie streckte das Gesicht in die fallenden Blätter, und daran war etwas so Melancholisches. Das Mädchen in den fallenden Blättern, unter der Kapuze verborgen, wie eine Messdienerin. Und er trat zurück in die Garage, um ihr diesen Augenblick zu gönnen. Nur als er das tat, bemerkte sie ihn. Das Mädchen, 14 oder 15, das eigentlich in der Schule sein müsste, wahrscheinlich drüben in der St. Francis Xavier, der Schule außerhalb des Reservats. »Hallo«, rief sie ihm zu. »Nur das.« Sie wandte sich zum Gehen, hielt dann inne und schaute zurück. »Was ist das da hinter Ihnen?«, rief sie. Ihre Direktheit amüsierte ihn. Sie versuchte, hart und erwachsen zu wirken, und er winkte sie heran, die Einfahrt hinauf. »Ein Boot«, sagte er, als sie auf halbem Weg war. Er trat beiseite, damit ihr, wenn sie an ihm vorbei in die Werkstatt ging, ein Fluchtweg zur Straße blieb. Sie strich über den Bootsrumpf, berührte den Süllrand, zog leicht daran. »Es riecht gut hier drin«, sagte sie. Das überraschte ihn. Er wollte gerade etwas sagen, als sie hinzufügte: »Haben Sie für den Süllrand Dampf benutzt oder die Planken eingeweicht?« »Eingeweicht, aber nicht hier. Hab sie dann hergefahren und um die Formen da hinten gebogen.« Sie nickte. »Cool«, sagte sie. Und er dachte schon, das wäre alles, sie würde sich umdrehen und gehen. Als sie blieb, steckte er sich eine Zigarette an, blinzelte den Rauch, zupfte ein bisschen Tabak aus seinen Zähnen. »Kann ich eine haben?«, fragte sie. Er zuckte die Achseln. »Schlechte Angewohnheit.« »Ich weiß, aber Sie rauchen.« »Wie gesagt, schlechte Angewohnheit.« »Also?« Jetzt hatte er die blauen Flecke an ihren Unterarmen bemerkt und würde sie nicht einfach so wieder gehen lassen. Er klopfte eine Zigarette aus der Packung, gab sie ihr. Sie beugte sich vor, ein unbehaglicher Moment, bis er begriff, dass er mit einem brennenden Streichholz aufwarten sollte, was er tat. Sie zog einmal eine Zigarette, täuschte Erfahrung vor, unterdrückte einen Husten, wandte sich dafür von ihm ab. »Wohnen Sie schon lange hier?«, fragte sie. Auf ihrem Gesicht waren Schlieren. Sie hatte geweint. Wussten ihre Eltern, wo sie war? Oder waren sie das Problem? Oder jemand in der Schule? »Meinst du hier im Haus oder in Shakopee?«, fragte er. Es lag außerhalb des Reservats, aber ganz in der Nähe. »Beides«, sagte sie. »Im Haus erst seit Juni, aber früher hat mein Vater hier gearbeitet und ich war viel bei ihm.« »Tja«, sagte das Mädchen. »Sie sollten die Garage abschließen. Hier treibt sich jede Menge Gesindel rum.« »Meinst du?« »Machte irgendein Gesindel ihr Schwierigkeiten?« »Das ist ein ziemliches Drecksloch, wenn ich das so sagen darf.« Sie schaute weg, wandte ihm den Rücken zu. »Ich meine, vor allem weiter nördlich. Arschlöcher. Die nehmen alles mit, das nicht niedel- und nagelfest ist.« »Aha«, sagte er. »Die.« Um sie vom Thema ihres Weißseins abzubringen, was sie nicht war, und das war das eigentlich Traurige, er sah ihren Augen auf den ersten Blick an, dass sie Native war. Zeigte er auf die Werkstatt. Wer weiß, womöglich waren sie sogar verwandt. In der Übersetzung von Karen Wittron durchlebt Lucy in Wayne Johnsons Kriminalroman Das rote Kanu die reinste Hölle. Sie lebt allein mit ihrem Vater in einem Trailer, einem örtlichen Polizisten, der aufgrund des Irakkriegs mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen hat. Seit dem Tod ihrer Mutter wird sie von den Polizeikollegen ihres Vaters systematisch belästigt und vergewaltigt. Lucy wusste, dass ihr Vater, obwohl er schlau war, früh angefangen hatte zu arbeiten, um seine Familie zu unterstützen. Und nach einem Jahr auf der Highschool hatte er bei der Armee angeheuert, um sich als Mechaniker ausbilden zu lassen. Hatte ein falsches Alter angegeben, wollte Fahrzeuge reparieren. Hat sie die Ausbildung mit fliegenden Fahnen, wie ihre Mutter es ausgedrückt hatte, absolviert, in Friedenszeiten. Und war gleich danach zur National Guard gegangen, um mit seinen Armeekumpels zusammenzubleiben und das monatliche Gehalt einzustreichen. Nur, dass wenig später, er hatte gerade seinen ersten echten Job begonnen, als Schrauber für ein Fuhrunternehmen, der Golfkrieg begann. Und er wieder einberufen wurde, direkt in die Höhle des Löwen. Straßen voller Schutt und die Menschen, nicht nur Soldaten, auch normale Leute, tot in ihren Häusern, tot in ihren Autos, tot in einer Wäscherei. Sie hatte die Fotos von ihrem Vater gesehen. Darauf stand er mittendrin in einem sandfarbenen Kampfanzug, Gewehr vor der Brust, Schweißstreifen wie Kriegsbemalung auf dem staubigen Gesicht und eine grimmig entschlossene Miene. Von dieser Entschlossenheit war nichts mehr zu sehen gewesen, als er am Lindbergh-Terminal angekommen war. Nein, ganz und gar nichts. Sie war damals erst 5, hatte ihn nicht erkannt und geschrien, als er sie in den Arm genommen hatte. Erinnerst du dich daran, Bebel Gall? Sagte er jetzt. Anstatt zu fragen, wovon er gerade gesprochen hatte, sagte sie, erzähl's mir nochmal. Wie früher immer, als sie klein und alles gut gewesen war. Und das tat er, lehnte sich im Stuhl zurück und sie lachten, sodass er der Vater war, den sie geliebt hatte. Vorher. Der Hundemord und gern Gitarre spielte und rührselige Country-Western-Songs sang. Der sie auf seine Schultern gehoben und gesagt hatte, jetzt bist du eine Prinzessin, Luz. Was siehst du von da oben? Ich habe Apfelknusper gemacht, sagte sie jetzt. Stirnrunzelnd witzelte er. Warum heißt das Knusper, wenn es nicht knusprig ist? Es verletzte sie. Und er merkte es. Hey, Bubble Girl, ich habe nur Spaß gemacht, okay? Sagte er. Hör zu, Süße. Es war ein langer Tag und ich glaube, das Spiel läuft schon. Er ging zur Couch vor dem Trailer und ließ sich vor den Fernseher plumpsen. Willst du mitgucken? Seltsam, dass er fragte, denn er kannte die Antwort. Sie hasste Football. Oder vielleicht auch nur Footballspieler wie Arm, Freund ihres Vaters. Es tat immer noch weh da unten. Sie tastete unter ihrem T-Shirt nach der Kette, die er, der Vorahn, der Erste, ihr vor Wochen über den Kopf gezogen hatte, nachdem er endlich unter der Kette ein Kreuz. »Nimm es nicht ab«, hatte er sie gewarnt, »und zeig es niemandem. Du weißt, was sonst mit deinem Vater passiert.« Sie fing mit dem Abwasch an, brachte dann ihrem Vater den Apfelknusper mit einer Kugel aus. »Danke«, sagte er. Sein Blick hing am Bildschirm. Daher war sie überrascht, als er über die lauten Kommentare hinweg sagte, »Kommt deine Freundin heute vorbei, um dir in Geometrie zu helfen?« »Jean?« »Ja, die«, sagte er. »Das ist die mit den rot gefärbten Haaren, stimmt's? Die sich für besonders schlau hält.« »Darf sie?« »Ruf sie an«, sagte ihr Vater und widmete sich wieder dem Fernseher. Und Lucy, glücklich, tat genau das. Das Böse in diesem Kriminalroman ist deshalb so abstoßend, weil es nebensächlich erscheint und seine Opfer ohnmächtig zurücklässt. Da ist der allgegenwärtige Rassismus, der Frauenhass, Missbrauch, Pädophilie. Ausgerechnet jene, bei denen man eigentlich Schutz finden sollte, stellen sich als Monster heraus.